Fritz Matthers, eine Mitarbeiterin von uns, gesagt, fand ich ganz großartig. Ist in der Kultur, ist das Gedächtnis der Organisation. Bei so einem Familienunternehmen ist da ganz schön viel Gedächtnis bei. Ne?
ganz schön viel Fotoalbum.
Ganz schön viel Fotoalbum, ja. Und das hast du immer dabei. Und das ist ja auch richtig cool. Das ist manchmal auch schwierig, weil vielleicht auch Veränderungen schwieriger durchzusetzen sind. Aber es ist auch was ganz Tolles und es ist auch ein Geschenk.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Runde hier in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und der Audiosalon ist heute schick und schön, denn er erwartet hohen Besuch. Wir haben heute jemand zu Gast hier in unserem kleinen digitalen Schnuckelstudio, die aus verschiedenen Gründen sowas wie eine Premiere ist. Zum einen kommt sie aus einem Franchise-Unternehmen und ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, hatten wir das hier tatsächlich noch nie. Sie ist zudem Co-Geschäftsführerin gemeinsam mit ihrem Bruder, also auch Haken an das Thema Familienunternehmen. Auch das haben wir hier nicht alle Tage. Hochspannende Kiste. Und wir gehen mal in den Einzelhandel. Auch eher eine Rarität bei Good Work, ich gebe es zu. Und sie ist verantwortlich für etwas, was ganz am Anfang unseren Lebens steht. Nämlich für die Ausstattung von Kindern. Lassen wir es uns ganz genau packen. Von Babys. Also, wir sprechen heute mit Dr. Anna Weber, geschäftsführende Gesellschafterin von Baby One, dem Babyfachmarkt. Und sie ist umtriebig, nicht nur als Unternehmerin, sondern sie investiert ganz viel in das Thema Employer Branding und engagiert sich für eine wirklich gute Arbeitskultur in ihrem Unternehmen, auch in der Branche. Und deswegen ist sie auch sehr sichtbar. Für mich viele gute Gründe, sie einzuladen, aus ihren spannenden Perspektiven mal zu schauen, wie geht eigentlich Unternehmenskultur im Einzelhandel in einem Franchise-Unternehmen familiengeführt. Also, ihr werdet sehen, sie packt erstmal die Gründungsgeschichte aus, die finde ich hochinteressant und redet da durchaus auch mal Real Talk, was das Thema New Work im Handel betrifft und wie realistisch da auch manche Vorstellungen sind und wie das durchaus auch mal clashen kann mit dem, was vielleicht wir hier in unserer Bubble so schön theoretisch besprechen und was auf, wie heißt es so schön im Einzelhandel, auf der Fläche wirklich erlebt und gelebt wird. Also ein total spannendes Gespräch, eine super sympathische, ehrliche Gesprächspartnerin. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Vergnügen in der neuen Folge mit Dr. Anna Weber. Und hier ist sie, unser heutiger Gast, Dr. Anna Weber von Baby One. Ich sage hallo, liebe Anna. Schön, dass du bei Good Work bist.
Hallo, Jule. Ganz, ganz vielen Dank für die Einladung.
Und Anna, also da kommen wir zu den Brüdern und Schwestern und Familien und so. Das sezieren wir gleich mal. Aber erstmal die Frage, wie bist du heute in den Tag gestartet?
Oh, also heute bin ich sehr gut in den Tag gestartet. Wie immer fängt unser Morgen recht früh an. Meiner startet um 5.45 Uhr.
Oh Gott.
wir haben zwei Kinder, die sind jetzt 7 und 9. Das heißt, wenn ich fertig bin, werden die dann für die Grundschule fertig gemacht. Und heute durfte ich die auch mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Weil ich heute für diesen Podcast von zu Hause arbeite. Das mache ich nicht oft, aber wenn ich das mache, mache ich das sehr gerne.
Ist das schon ein schöner, kleiner Bruch vielleicht in dem normalen Ablauf? Fahrrad, das heißt, da geht ja jetzt auch viel durch soziale Medien. Hast du auch so ein schickes Lastenrad oder du weißt schon, können wir schon eine ganze Folge dazu machen.
Wir haben
machen.
Aber ein Lastenrad, lieben das auch, machen damit ganz, ganz viel. Von Einkäufen bis Kinder transportieren und allem Möglichen. Aber nicht das aus den Medien. Wir haben zum Glück jetzt keine Gewährleistungsprobleme.
Ja, und das sagst du ja als Fachfrau für solche, ich meine, da geht dir doch bestimmt innerlich auch so ein bisschen, leidest du doch bestimmt mit, so, wenn du sowas liest, oder? Ich meine, Baby One, ich denke jetzt mal in Richtung Kinderwagen, oh mein Gott, ja, das ist doch genau das, was man, als Unternehmer, Unternehmerin auf jeden Fall vermeiden möchte, oder?
Absolut, ja.
Ist der Horror.
Ist der absolute Horror und es ist schon wichtig, seine Produkte so aufzustellen, so zu entwickeln, dass das bestmöglich nicht funktioniert, also nicht passiert. Ja.
Das kann ich mir genau vorstellen. Also das heißt, bewegter Start bei dir mutmaßlich mit Kindern noch im Grundschulalter. Ich frage jetzt mal nur so ganz der guten Form halber, sowas wie ein schickes Morgenritual, hast du sowas oder bist du eher so, oh mein Gott, Hauptsache ich komme irgendwie durch diesen Wahnsinn morgens durch?
Nein, ein schickes Morgenritual habe ich nicht. Ich bin schon immer ein Morgenmensch gewesen und ich finde auch super, morgens ein paar Sachen zu erledigen. Ich habe auch eine Zeit lang versucht, um 5 Uhr aufzustehen und Sport zu machen. Ich würde sagen, ich schaffe es so einmal alle 2 Wochen. Aber wirklich komplett ist durch und fühle mich danach auch super. Aber das komplett durchzuziehen, dafür gehe ich dann wieder zu spät ins Bett.
Ja, und ganz ehrlich, also der frühe Vogel, ich sag ja, der kann mich mal. Und vor allen Dingen irgendwann ist er ja auch irgendwann eine Nachteule, ja. Also wann soll man sich denn dann bitte noch den Wecker stellen? Also bleiben wir mal schön auf dem Teppich und starten mal hier mit unseren Themen durch. Ich habe dich ja schon in der Anmoderation vorgestellt. Du bist Co-Geschäftsführerin, auch geschäftsführende Gesellschafterin der guten Form halber von Baby One zusammen mit deinem Bruder. Ihr führt das Unternehmen in der 2. Generation. Das ist ein bisschen über 30 Jahre, oder? Wie lange gibt es das Unternehmen Baby One?
35 Jahre.
Ui!
Ich glaube sogar 36 dieses Jahr, ja.
36. Und ihr seid ja erstmal, oder deine Eltern haben das Unternehmen erstmal gar nicht als ein Babyfachmarkt gegründet, sondern das fing ja ein bisschen anders an.
Also, unsere Eltern hatten damals erstmal ein Fädelspielwarengeschäft in der kleinen Stadt, aus der ich herkomme. Das hat mein Vater von seinem Vater geerbt. Und irgendwann war er an den Punkt gekommen, dass er seine damals 4 Kinder und einen Hund mit diesem Einladen auch nicht mehr wirklich ernähren konnte. Und er war damals in einer Erfahrungsaustauschgruppe mit anderen Spielwarenhändlern. Und einer von denen, ein guter Freund von ihm, hat in Amerika ein Konzept mitgebracht, der Babyfachmärkte. Er hatte schon ein paar eröffnet. Und hat dann meinen Vater nicht gefragt, ob der einsteigen will. Und hat dann gesagt, du, ich habe mal ein bisschen was über Franchising gelesen, wollen wir das nicht ausprobieren? Und mein Vater war dann der allererste Franchise-Nehmer. Und dieser gute Freund ist leider viel zu früh verstorben an Krebs. Und mein Vater hat das Unternehmen dann gekauft und ist so vom Franchise-Nehmer zum Franchise-Geber geworden.
Ah, danke für diese spannende Geschichte. Die hätte ich tatsächlich so noch nicht gehört. Ist es häufig der Fall, dass ein Franchise-Nehmer auch zum Franchise-Geber wird? Also ist das so ein Prinzip oder ein Muster, was man häufiger sieht in dem Franchise-Umfeld? Oder sagst du, nee, da war er schon ein Pionier?
Nein, also ich kenne wirklich keinen anderen Fall, wo das so passiert ist. Ich glaube, das war wirklich eine totale Besonderheit. Und ich glaube, das lag auch viel an dem Pragmatismus, wie die damals das Thema angegangen sind. Also einfach im Sinne von, ey, ich habe da was drüber gelesen. Guck mal, McDonald's macht das auch. Wollen wir das nicht so probieren? und dann haben sie es einfach gemacht. Und dann sind auch von damals, von dieser Erfahrungsaustauschgruppe, von den Spielwarenhändlern sind, glaube ich, 3 oder 4 andere sind auch noch Franchise-Nehmer geworden, die zum Teil jetzt auch noch im System sind und wirklich erfolgreich geworden sind. Also es ist schon eine schöne Geschichte.
Ja, total schön. Und da stecken ja so viele Punkte jetzt schon drin, wo wir ganz tief eintauchen könnten, nämlich einmal die Kraft des Netzwerkens. Ja, weil du, wenn du die Geschichte erzählst, dann dreht sich das ja erstmal um einen Punkt, wo dein Vater auch vorher nicht so besonders von einer prekären Situation war. Also es ging schlicht um die Existenz des Unternehmens, die Versorgung der Familie sicherzustellen und hat dann die Kraft des Netzwerks genutzt, um sich unternehmerisch ganz neu aufzustellen. Ja? Also für alle, die jetzt mal in einer ähnlichen Situation sind, steckt ja schon ganz viel drin. Hat er da ab und zu mal von erzählt von der Zeit oder erzählt er da heute noch? Hast du das, weiß nicht, wie alt warst du da, als das passiert ist, die Gründung? Du warst wahrscheinlich noch ganz, warst schon auf der Welt, oder?
Ich war schon auf der Welt, auf jeden Fall. Mich gab's schon. Also unsere Eltern, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, haben nie viel mit nach Hause genommen. Also dieses typische Familienunternehmen am Essenstisch wird alles beredet. Ja. Das war bei uns nicht so. Obwohl die beide immer im Unternehmen waren, haben sie das schon auch von uns ferngehalten. An die Zeit damals erinnere ich mich aber noch, weil das war schon ein riesiger Schritt. Also erstens musst du dir vorstellen, hat ja auch mein Vater dann sozusagen seinen Weg des Familienunternehmens etwas verlassen. Das Spielwarengeschäft haben die zwar noch ein paar Jahre gehalten, dann aber auch nicht mehr, aber er hat ja dann auch was komplett anderes gemacht. Und er ist absolut ins Risiko gegangen. Also er hat uns schon später dann jetzt natürlich mal erzählt, hätte das nicht funktioniert, dann wären wir auch wirklich am Ende gewesen. Und daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich an das Gefühl damals. Ich erinnere mich daran, dass ich meine Eltern sehr, sehr nervös erlebt habe. Ich erinnere mich an riesige Pläne, die auf dem Küchentisch lagen. Das war dann die Anmietung für unseren ersten Baby One Laden in Münster. Das war eine ehemalige Tennishalle. Und ich meine, die Monatsmiete für diese Halle entsprach der Jahresmiete für das Spielwarengeschäft. Also das war schon...
Oh wow, das war ein richtiger Schritt.
Das war ein richtig, richtig großer Schritt. Und so ein bisschen an dieses Gefühl, an die Konflikte, die dann mein Vater mit seiner Mutter zu dem Zeitpunkt hatte und so. Das habe ich schon so ein bisschen mitbekommen, ja.
Ja, und das ist auch schön, wie du das beschreibst. Also ich kann das auch noch so, kann da so mitschwingen. Je nach Alter können wir als Kinder das oder können die Kinder das ja noch nicht wirklich intellektuell verstehen. Und gerade wenn du sagst, die Eltern versuchen das auch so ein bisschen fernzuhalten von dem Familiengeschehen, ja, was in dem Unternehmen passiert. Und dennoch, die Gestimmtheit, die Stimmung, die überträgt sich, ja, so was Angespanntes oder so, jetzt geht's wirklich ums Ganze. Das kriegen die Kinder durchaus mit. Vielleicht magst du mal für unsere Hörerinnen und Hörer, ich sag mal so im Sendung mit der Maus Modus, erklären, was ist denn eigentlich so ein Franchise? Wir kennen McDonald's und was gibt's noch? Vapiano kennen auch einige und da fallen uns bestimmt ein paar andere ein. Aber mal so in ein paar Sätzen erklärt, dass wir das Prinzip verstehen.
Also Franchise bedeutet eigentlich, dass du einen Zusammenschluss von selbstständigen Unternehmern hast, die die Vorteile einer Gemeinschaft nutzen. Also die sich einem bestimmten System anschließen und dann gemeinsam etwas nutzen wie einen gemeinsamen Einkauf, ein gemeinsames Marketing. Die verpflichten sich dadurch natürlich bestimmte Dinge zu nutzen und bekommen dadurch aber viele Vorteile. Sowas wie eine starke Marke, bessere Einkaufskonditionen, weil du eben eine starke Gemeinschaft bist. Ein bestimmtes Store-Konzept, all das als selbstständiger Unternehmer. Und das ist die große Besonderheit vom Franchise. Das ist nicht wie ein Filialsystem, wie also zum Beispiel ein Zara oder ein H&M ist ein Filialsystem. Das bedeutet, die einzelnen Stores werden von Filialleitern geleitet, die jetzt...
Bist Mitarbeiter des Unternehmens XY.
Genau. In einem Franchise-Unternehmen bist du ein selbstständiger Unternehmer. Das bedeutet, du bist auch verantwortlich für dein eigenes Personal, für die Personalverträge. Du stellst die ein oder aus. Du hast sehr viele Freiheiten und bist aber eben an ein System und an eine Gemeinschaft angeschlossen.
Wenn es ein Thema gibt, was die Gemüter wirklich erhitzen lässt in den Büros, dann ist es die Frage, wer sitzt wo. Und es hat sich im Zuge von zunehmend hybriden Arbeitsweisen nicht gerade entspannt, die Frage. Denn es gibt ja immer mehr Büros, immer mehr Unternehmen, die Open-Office-Konzepte eingeführt haben. Und hier kommt unser heutiger Werbepartner ins Spiel, denn die haben genau dafür eine wunderbare Lösung geschaffen. Unser Werbepartner heute ist Deskly. Die haben eine digitale Plattform geschaffen. Und mit Deskly kann ich nämlich mit dieser digitalen Plattform oder mit einer App meine Ressourcen am Arbeitsplatz wunderbar einfach intuitiv verwalten. Wir reden also von Buchungen, von Schreibtischen, aber auch von Meetingräumen, von Parkplätzen sogar oder Ladesäulen. Das ist für die NutzerInnen genauso interessant wie für die Unternehmen, die ihre hybriden Arbeitswelten dadurch viel besser planbar und vorhersehbar gestalten lassen. Und wenn ihr mal auf die Seite geht von Deskly, Desk.ly, dann könnt ihr euch dort einen 30-tägigen kostenfreien Testzeitraum sichern und als HörerInnen von Good Work bekommt ihr sogar 40% auf euren ersten Jahresvertrag. Hört auch gern nochmal rein in die Folge mit einem der Co-Gründer, Felix Mohr von Deskly, dann erfahrt ihr noch ein bisschen Hintergrund, Informationen und ein bisschen Gründerstory. Das ist doch etwas, was uns hier immer erfreut. Also viel Spaß beim Aufstöbern und Ausstöbern und beim Nutzen von Deskly. Jetzt vielleicht schon eine sehr dezidierte Frage, aber trotzdem versuche ich es mal. Wie viel Freiheiten, Gestaltungsfreiheiten hat dann der einzelne Franchise-Nehmer? Also der Franchise-Nehmer, kann der zum Beispiel sagen, dieses Marketing ganz nett, aber ich habe da jetzt nochmal andere Ideen, oder ist das auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich?
Genau, das ist komplett unterschiedlich. Da gibt es ganz, ganz viele Auslegungsmöglichkeiten. McDonald's ist wieder ein schönes Beispiel für ein sehr striktes Franchise-System. Ich glaube, egal wo du auf der Welt bist, der Burger schmeckt eigentlich immer gleich und die Pommes sind immer in derselben Verpackung. Da hast du jetzt nicht besonders viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und dann gibt es ganz viele unterschiedliche Systeme, die das sehr unterschiedlich leben. Wir bezeichnen das immer selbst gerne als Soft-Franchise. Also das bedeutet, dass wir schon sehr, sehr viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Ebenen haben, wo die FranchisenehmerInnen selbst über einzelne Punkte entscheiden können. Generell sind wir der Auffassung, das sind selbstständige Unternehmer. Und da ist es auch wichtig, dass wir die Unternehmer und Unternehmerinnen von den Punkten überzeugen, die wir machen wollen. Und es gibt nicht sehr viele Punkte bei uns, wo wir sagen, und das ist jetzt ein Muss und das wird durchgezogen. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, sowas wie überregionale Werbung, Werbeware etc. Da ist es einfach wichtig, dass wir insgesamt als Unternehmen gesamthaft auftreten und die Ware eben auch allen KundInnen vor Ort verkaufen können, egal in welchem Laden.
Was ist mit Vertriebsstrategien? Also ihr betreibt ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, vertreibt ja auch als über Multichannel, also das heißt nicht nur im stationären Einzelhandel, auch online. Ist da jedem einzelnen Baby One-Markt auch quasi zugestanden, seine eigenen Wege zu gehen, oder inwieweit gibt es dazu auch Vorgaben?
Also wir haben auch das gemeinschaftlich gelöst. Wir haben ein System implementiert, gemeinsam mit den Franchise-NehmerInnen, dass wir für unseren Online-Shop aus allen regionalen Stores verschicken. Das bedeutet, jeder einzelne Fachmarkt partizipiert am Online-Shop.
Ah, okay.
Und dadurch stellt sich gar nicht die Frage, ob noch ein individueller Weg gegangen wird oder nicht, weil jeder an dem System, was wir gemeinsam aufgestellt haben, profitiert.
Ist das typisch? Weil das ist ja auch eine möglicherweise auch eine Konkurrenz, die man sich da schaffen würde unter den Franchise-Nehmern. Und so wie du es beschreibst, ist es so, also ich gehe als Kunde auf die Baby One-Seite und ich sitze zum Beispiel jetzt in Wiesbaden und würde jetzt mir einen Kinderwagen da bestellen. Dann wäre quasi, würde der automatisch der Babyfachmarkt oder Baby One-Fachmarkt in Wiesbaden sozusagen das ausliefern? Oder wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen?
Also es gibt zwei Systeme, die im Hintergrund laufen, oder zwei Richtlinien. Erst einmal wird geguckt, welcher Fachmarkt dir das meiste von deinem Warenkorb zuschicken kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Kinderwagen und noch einen Regenverdeck dazu und einen Kaffeebecherhalter bestellt hast, wird geguckt, wer kann dir alle drei Artikel zuschicken, und dann wird geschaut, wer ist regional am nächsten. Und das kann halt sehr, sehr gut sein, dass das dann auch der Fachmarkt in Wiesbaden der dir das zuschickt.
Okay, das schützt natürlich auch so ein bisschen vor diesem internen Wettbewerb, der dadurch entstehen kann, oder auch die Kollision mit Onlinehandel, kann man sich ja vorstellen. Und wie ist denn so der Austausch zwischen den Franchise-Nehmern bei euch? Also gibt es auch irgendwie ein Gremium, sagen wir mal, wo die sich auch nochmal, ich denke jetzt gerade so mal an das Netzwerk, was du ja eingangs so beschrieben hast, in dem dein Papa auch aktiv war. Gibt es da auch irgendeine Art von Gremium oder eine Runde, wo sich die Unternehmer austauschen können? Wenn ja, wie sieht das aus?
Natürlich gibt es Gremien, die sind auch super wichtig. Wir haben einen Franchise-Nehmer-Beirat, mit dem wir uns zweimal im Jahr treffen und auch strategische Dinge besprechen. Und dann gibt es natürlich auch regionale also Erfahrungsaustauschgruppen, einmal für den Süden, einmal für den Norden, die sich auch jeweils zweimal im Jahr treffen. Darüber hinaus haben wir eine Franchise-Tagung einmal im Jahr, nochmal mit allen Franchise-NehmerInnen gemeinsam. und eine MarktleiterInnen-Tagung. Also das bedeutet, da treffen wir uns mit allen FranchisenehmerInnen, aber zusätzlich auch mit allen Marktleitungen aus den Fachmärkten. Und dort wird dann wirklich das Thema Sortimentierung, Ware, Neuheiten, neue Produkte besprochen.
Und sind das Gremien, die ihr als, sagen wir mal, als Zentrale bespielt und auch ins Leben ruft? Oder haben sich da auch schon wirklich so dezentrale Strukturen des Austauschs so etabliert, dass ihr da komplett quasi raus seid und sagt, das sollen man die Franchise-Nehmer unter sich organisieren? Oder wie ist da so das Miteinander? Wie muss man sich dieses Netzwerk vorstellen?
Also es ist schon viel von uns als Zentrale initialisiert und organisiert und da sorgen wir auch immer dafür, dass die Runden alle stattfinden. Natürlich gibt es auch innerhalb der Franchise-Nehmerschaft Einzelne, die sich wiederum dann mehr austauschen. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Einzelne regionale natürlich. Es gibt ja auch immer ganz viele regionale Besonderheiten. Und da, wie in jeder anderen Berufsgruppe, ist es ja auch, dass es manche Menschen gibt, die mehr Austausch benötigen und auch mehr Zeit investieren dann für Netzwerke. Und andere, die eher sagen, nee, ich mache mein Ding und das läuft schon ganz gut.
Kann man sich ja genau gut vorstellen. Und würdest du sagen, wie lange bist du jetzt im Unternehmen?
7, 8 Jahre.
Würdest du sagen, dass sich da vielleicht nochmal etwas mehr in Richtung mehr dezentrale Power hin entwickelt hat? Oder würdest du sagen, nee, das geht eigentlich wieder so ein bisschen mehr in Richtung Zentrale? Oder würdest du sagen, hat sich eigentlich gar nicht viel verändert?
Ich glaube, du musst einfach immer gucken, was gerade in der Zeit benötigt wird. Ne? Mhm. Und ob du dir da jetzt Franchise anguckst oder ein Unternehmen anguckst oder die Organisation von Mitarbeitenden anschaust, du musst immer gucken, was erfordert gerade die Zeit. Wie viel Zeit habe ich auch, um eine bestimmte Entscheidung zu treffen und wie viel Zeit habe ich nicht? Und dezentrale Strukturen, das wissen wir alle, funktionieren natürlich sehr, sehr gut, wenn auch Zeit besteht, wenn Dinge reifen können, wenn ein Hin- und Herspiel immer möglich ist, in Zeiten, wo es auch mal hektischer wird, wo du schnelle Entscheidungen brauchst, da ist es eben manchmal auch wichtig, auf eine Zentralität zu setzen.
Das haben wir ja alle. Also ich habe jetzt mal so eine Mutmaßung. Ich sag mal, in Corona, da war wahrscheinlich auch vieles, was dann zentral entschieden und gesteuert werden musste, oder?
Absolut. Also wir waren ja am Anfang, waren all unsere Fachmärkte komplett geschlossen. Und natürlich brauchte es da ganz schnelle, rasche Entscheidungen. Und das wurde ja dann auch erwartet. Also Krisenmanagement ist ja auch was ganz anderes. Da haben wir auch nicht gesagt, komm, jetzt setzen wir uns alle in den Stuhlkreis und überlegen mal, wie wir darauf reagieren, sondern bestimmte Dinge mussten dann einfach direkt vorgenommen werden. So, wir müssen jetzt schließen, was machen wir? Der und der kümmert sich um Google, der und der kümmert sich um das und das. Und dann wurde das durchgezogen.
Ja, das, also ich fand das ganz interessant. In dieser ganz akuten Phase von Corona, da ist ja auch hier Good Work, der Podcast, entstanden als Feldforschung. Und da habe ich ja durchaus auch mit Vertretern aus dem Handel, aus verschiedenen Unternehmen gesprochen. Und was sich da so gezeigt hat, ist halt klar einmal Krisenmanagement, aber auch ganz viel echte gelebte Agilität. Also das, was wir oft unter dem Buzzword so mit wahnsinnigen Frameworks überschreiben, das hat dann stattgefunden. Also mit kurzen Planungszyklen, mit interdisziplinären Austausch, mit Anpassung, mit Adjustierung. Das fand ich ganz interessant, vor allen Dingen ohne das Wort zu verwenden. Würdest du sagen, das war bei uns eigentlich auch so? Wir haben eigentlich da so richtig das gemacht, was man sich so vom Kern her unter einem agilen Vorgehen vorstellt?
Das mag sein, aber wir haben auch einfach nur agiert. Ne? Also wir haben einfach agiert und reagiert. Meine Hoffnung würde bestehen bei kompletter Agilität, dass du, glaube ich, mehr dein eigener Herr bist, als dass du das in so einer Krise bist, wo du super viel reagierst und einfach tun musst.
Ja, und da schwenken wir jetzt mal zu so einem anderen großen Thema ab, um das ja viele auch assoziieren mit Good Work, obwohl ich ja da durchaus auch kritisch drauf gucke, nämlich das ganze Phänomen von New Work. Jetzt bist du im Handel ansässig, also das heißt, ihr seid in vielen Belangen sind die Menschen auch darauf angewiesen, dass sie dort sind, wo die Arbeit wohnt, nämlich in dem Einzelhandelsfachmarkt. Also das heißt, also Remote Work ist ja auch nur in Teilen bei euch überhaupt denkbar. Und wir wissen alle, New Work ist viel mehr als das, ist schon klar. Aber generell, wie schaut man in einem Unternehmen, wie ihr das habt, auf solche Phänomene? Also wie schaust du ganz selbst persönlich drauf? Ist das etwas, wo ihr sagt, ja, das versuchen wir schon in Teilen auch zu leben, zu praktizieren? Oder sagst du, nette Idee, nicht bei uns?
Also das ganze Thema New Work ist uns schon total wichtig und seit Jahren legen wir da auch viel Wert drauf und schauen immer, welche Bereiche von New Work wir auch für unser Unternehmen adaptieren können. Und sicherlich können wir für unsere Zentrale in Münster viel einfacher Dinge adaptieren, als das in den Fachmärkten möglich ist. Und du hast es eben schon angesprochen, was ist überhaupt New Work und welche Dinge gehören dazu? Ich glaube schon, dass den meisten Menschen erst einmal vordergründig das Thema, wo ist mein Arbeitsort, am wichtigsten ist. Und da müsste man ganz klar sagen, dann funktioniert das im Handel nicht, in Märkten. Also warum kommen die Leute in unsere Stores, weil sie eine persönliche Beratung haben möchten? Das kannst du nicht von zu Hause machen. Das funktioniert halt nicht und das können wir unseren Leuten dort auch nicht ermöglichen. Wenn du andere Punkte von New Work nimmst, sowas wie Verantwortungsübernahme, eigenverantwortliches Arbeiten und Gestalten, dann versuchen wir schon in Schritten zu gucken, wie ist es eben auch dort möglich und wie funktioniert das in einem Ablauf von einem Fachmarkt und versuchen das in, ich würde sagen, Babyschritten einzuführen, weil es da auch noch nicht so viel Vorbilder und so viel Best Practices gibt, die man sich da wirklich angucken kann. Mhm. Und man muss auch einfach sagen, also warum wird überhaupt New Work gemacht? Weil es ja darum geht, die Bedürfnisse der Menschen aufzugreifen und die besser zu machen. Und da musst du schon schauen, was ist denn das Bedürfnis der Leute? In einem Büro ist es, glaube ich, ganz anders als auf der Fläche. Also bei uns ist es eher das große Bedürfnis von den Menschen, die auf der Fläche arbeiten. Ich will nicht samstags arbeiten, als dass es irgendwie ist, ich will, um mehr Selbstverwirklichung zu spüren, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen und Dinge selber entscheiden können. Sondern da geht es einfach auch um andere Dinge.
Ich sehe das ja oft auch hier in unserem schon angesprochenen digitalen Wohnzimmer LinkedIn, so Diskussionen, die dahingehen, sagen, na, New Work oder das alles, was ihr so besprecht mit flexiblen Strukturen, das sind doch alles eine Elite-Diskussion. Ja? Das findet doch in beispielsweise im Handwerk, im Handel, in der Pflege, im Gesundheitssystem in großen Teilen gar nicht statt. Ich würde ein Stück weit dagegenhalten und sagen, ich finde das tatsächlich eine gesellschaftliche Entwicklung, dass wir generell mehr Wunsch nach Autonomie, nach Selbstbestimmtheit, nach Flexibilität sehen und dass das durchaus auch seine Spuren in den Bereichen oder in den Branchen hinterlässt, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, remote zu arbeiten, sondern auf anderen Ebenen. Wie stehst du dazu? Siehst du auch sowas wie, selbst auch im Handel, selbst bei den Menschen, bei unseren VerkäuferInnen, sehe ich das bei unseren Mitarbeitenden, die wirklich in der Fläche sein müssen, trotzdem so ein stärkeres Bedürfnis nach, ich sag's mal, nach Selbstbestimmtheit, ja, und auch nach Eigenverantwortung. Nimmst du sowas wahr?
Also sicherlich ist die New Work-Diskussion eine absolute Elitendiskussion. Also das finde ich auch. Die Frage ist ja immer, ist sie deswegen schlecht? Na, also kann ich sie nicht trotzdem diskutieren? Ich habe ja eben schon gesagt, Autonomie und Selbstbestimmtheit, ja, sicherlich. Also wer möchte das nicht? Es gibt aber auch viele Mitarbeitende, die das erstens gar nicht wollen oder die zweitens eben andere Themen haben, die viel, viel wichtiger sind und auf die wir als Arbeitgeber viel eher eine Antwort finden müssen, als auf das Thema Autonomie und Selbstbestimmtheit. Und das meinte ich eben, dafür musst du weiter aufmerksam und wachsam bleiben. Was sind wirklich die Themen? Und nur weil ich jetzt von meiner privilegierten Bürosituation heraus denke, wo dein Thema ist bestimmt Autonomie, komm, lass uns über Autonomie reden, ist es nicht einfach immer das Richtige?
Ja, absolut. Also da muss man ja auch mal ein bisschen aus sich selbst heraustreten und von einer anderen Perspektive drauf schauen. Ich meinte eigentlich auch nochmal zusätzlichen Punkt, dass wir eben dieses Thema Autonomie, um nur mal ein Beispiel zu nehmen, sehr stark verkürzen auf das Thema, wer sitzt wo, wenn er arbeitet. Ja. Und ja. Ich glaube, weil ich bringe dir mal ein Beispiel, und das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt. Wir hatten hier zu Gast den Martin G. zum Thema 4-Tage-Woche. Schöne Grüße gehen wiederholt raus. Und der hat ein Buch geschrieben zur 4-Tage-Woche, hat 155 Unternehmen befragt, die 4-Tage-Woche schon praktizieren. Erkenntnis Nummer 1, es gab ungefähr so viele Modelle wie Unternehmen, die er befragt hat, wie die es wirklich gelebt haben. Erkenntnis Nummer 2 war, der größte Anteil der Unternehmen, die er befragt hat, waren Handwerksbetriebe. Wo man ja auch erstmal vielleicht sagt, was, Handwerksbetriebe? Und er sagt, gerade in dem produzierenden Gewerbe in dem Fall gibt es auch sowas wie einen Wunsch nach mehr, ich möchte darüber bestimmen. Wir wollen jetzt gar nicht das große Fass aufmachen, wie finden wir die 4-Tage-Woche. Nur ich bleib nochmal bei dem Punkt. Kannst du dir vorstellen, dass auch wenn jetzt der einzelne Mitarbeiter nicht sagen kann, ich arbeite hier oder hier, es sich doch sowas durchsetzt wie, ja, so ein auf einer anderen Ebene vielleicht ein Wunsch nach mehr, ich hätte es aber gern so, wie ich es gern hätte. Ist das was, was wir sehen in der Gesellschaft und was ihr auch seht bei den Mitarbeitenden?
Also ich glaube, insgesamt in unserer Gesellschaft sieht man da gerade ein totales, ich hätte es gern so, wie ich gern es gerne hätte. Ich halte das aber ehrlich gesagt nicht für eine gute Entwicklung. Also wirklich nicht. Es ist so ein bisschen, ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. Die Welt ist aber gerade not easy in Bezug auf Wirtschaft und Wirtschaftsleistung und was wir an Produktivität gerade erzeugen. Also ich packe auch lieber nicht dazu an, wie ich die 4-Tage-Woche finde. Weil es, also ich finde, es ist einfach gerade die falsche Diskussion. Mhm. Wenn es uns jetzt total gut gehen würde und wir hier super Dinge produzieren würden und Innovation und ein Vorreiterland wären, dann könnten wir uns gerne darüber unterhalten, wie wir Arbeit gestalten, damit es uns allen noch viel besser persönlich geht. Mhm. Machen wir aber gerade nicht. Ne? Also wir erbringen gerade keine gute Leistung und wollen aber uns allen irgendwie das Leben noch einfacher machen und mehr so Dinge gestalten, wie wir das persönlich für richtig halten. Das finde ich irgendwie, das verwirrt mich manchmal. Mhm.
Ja, also ich beobachte auch, dass das Pendel sehr stark in diese Richtung geht und ich würde ja deswegen auch immer nochmal die Frage stellen, worum geht's denn wirklich? Und im Kern geht's ja darum, dass wir uns zur Wertschöpfung verabredet haben. Dabei soll es uns nicht schlecht gehen, das ist schon klar. Ja, also die Erstärkung, Ermächtigung des Einzelnen ist durchaus ein wichtiger Punkt, aber das ist ja nicht der Selbstzweck.
Und das also, ist, Julia, ich glaube, das ist ja der allerwichtigste Punkt. Also wir machen ja nicht New Work oder Good Work oder wie auch immer aus Spaß an der Freude.
Genau, ne? Und genau, das ist kein Selbstzweck.
Du hast es gerade in einem Nebensatz erwähnt, wir haben uns zur Wertschöpfung verabredet.
Genau.
Haben wir das wirklich?
Fragezeichen.
Manchmal habe ich das Gefühl, wir vergessen das auf dem Weg. Also wir vergessen, was der Zweck von all dem ist. Und das dürfen wir aber nicht vergessen. Und in manchen Zeiten, wenn Krise ist, wenn die Dinge nicht gut laufen, dann fühlt es sich vielleicht manchmal für uns auch nicht dolle an. Ne? Dann erleben wir alle nicht das Gefühl von absoluter Selbstbestimmtheit oder tiefer Zufriedenheit oder wie auch immer. Aber dann müssen halt die Ärmel hochgekrempelt werden und die Dinge gemacht werden. Und das vermisse ich in den Diskussionen in der letzten Zeit manchmal.
Ein bisschen viel selbst, ein bisschen wenig Gemeinschaft an der Stelle. Ich bringe mal ein anderes Wort, was ja wahrscheinlich dir dann auch besser gefällt. Das ist sowas wie Eigenverantwortung. Ich glaube, und die setzt ja auch oder die nimmt ja auch ins Kalkül, dass es sowas wie ein gemeinschaftliches Ziel gibt, auf das wir uns doch bitte auch alle irgendwo einzahlen und auch einbringen. Und vielleicht ist das jetzt so ein ganz guter Punkt, mal rüber zu schwenken zu denen, um die es ja auch eigentlich geht, nämlich eure KundInnen. Was erlebst du da gerade? Du sagst Krise, ist das auch etwas, was ihr mitbekommt? Also halten die Menschen das Portemonnaie ein bisschen dichter zusammen, wenn es um Kinderwagen geht? Oder sagst du, ach naja, bei uns ist eigentlich Business as usual. Was merkt ihr da ganz konkret?
Also ich glaube, dass du ja überall vor allen Dingen in Deutschland eine Konsumzurückhaltung merkst. Themen wie Inflation lassen, glaube ich, niemanden kalt. Und dadurch verändert sich natürlich auch die Ausgabenbereitschaft. Und das ist für Babys genauso. Also das merken wir schon. Babys werden immer noch geboren und es wird auch immer so weiterlaufen. Es werden aber viel weniger Babys geboren. Also das bedeutet, ich glaube, wir hatten letztes Jahr 2023 einen Geburtenrückgang von ungefähr 8%, das Jahr davor auch. Das ist schon vehement. Also da gab es schon mehrere Zeitungsartikel jetzt auch dazu. Warum ist der Geburtenabfall in Deutschland so vehement? Ich glaube, über Gesamteuropa ist er nämlich nur bei -1%. Da ist Deutschland schon sehr besonders. Und dadurch sinkt natürlich unsere Kundengruppe. Das verändert den Wettbewerb, das verändert die Marktsituation auf jeden Fall. Und wir merken schon, dass KundInnen insgesamt sensibler werden in Bezug auf Preisgestaltung, in Bezug auf Informationsverhalten, bevor sie sich auch große Dinge anschaffen. Also bei uns ist es ja schon so, bei uns geht es um die Erstausstattung von Babys. Und das sind schon große Investitionsgegenstände. Also ein Kindersitz fürs Auto, ein Kinderwagen, Möbel fürs Kinderzimmer. Das ist jetzt ja nicht einfach mal eine Investition, die du mit einem Fingerschnippen machst.
Und ganz spannend, wenn ich so drüber nachdenke, ihr seid sozusagen die erste Industrie der Branche, die oder eine Frühbranche für Demografiewandel. Also bei euch schlägt der sozusagen initial auf. Und wie geht ihr damit um? Also was für Antworten habt ihr? Habt ihr euer Sortiment, wobei das liegt ja auch wahrscheinlich wieder sehr stark im Befinden der einzelnen Franchise-Nehmer, aber siehst du, dass sich da auch das Sortiment verändert? Kommen neue Produkte in den Markt? Bleiben wir erstmal bei dem Thema.
Also neue Produkte kommen ständig in den Markt, zum Glück, weil es ja auch in unserem Bereich kontinuierlich Innovationen gibt. Ich gebe dir ein tolles Beispiel, das finde ich nämlich richtig cool. Also einerseits das ganze Thema Sicherheit ist ein großes Thema, ob du von Sicherheit sicherer Babyschlaf, Sicherheit bei Autositzen, das hat sich vehement verändert in den letzten Jahren. Und da kommen immer richtig tolle Innovationen hinzu. Auch so ein Thema, finde ich richtig cool, Milchpumpen. Ja, ich weiß nicht, ob du dich noch, aber das ist ja wirklich, das ja.
Ich habe noch Erinnerungen.
Das ist ja, also ich weiß es noch von meiner Zeit, das sind ja keine schönen Sachen, das musst du aber, wenn du vor allen Dingen berufstätig bist, sitzt du dann da auf dem Sofa und machst mit so einer Handmilchpumpe oder so einer furchtbar elektrischen, so ein furchtbares Geräusch macht. Es gibt jetzt eine Milchpumpe, die du dir, die ist so klein, die tust du dir unter das T-Shirt, also in den BH, und kannst es an deine Hose klemmen. Das heißt, du kannst in Meetings Milch abpumpen, ohne dass es dein Gegenüber merkt. Und das finde ich wirklich so cool. Also Dinge, die auch den Alltag vor allen Dingen als berufstätige Frau erleichtern. Also sowas sind Dinge, die feiere ich dann wirklich.
Ist sowas, was ihr auch wirklich dann ins Schaufenster stellt, weil ganz ehrlich, das ist ja ein gesellschaftlicher Beitrag, nicht weniger als das, würde ich mal sagen,
ja,
oder?
Also nee, definitiv, das bewerten wir auch, ein super tolles Produkt, also wie gesagt, und davon gibt es immer mal wieder welche und das sind dann so, also es sind dann für mich persönlich auch die Highlights, wie du sagst, weil es einfach nochmal, ist ein ganz anderes Thema, was dadurch aufgemacht wird.
Mhm. Total spannend. Siehst du, ist voll an mir vorbeigekommen. Wenn man aus diesem Thema mal so ein bisschen raus ist, dann ist der Fokus ehrlicherweise der Aufmerksamkeit da nicht mehr ganz so hoch.
Das zeigt aber auch übrigens ganz, ganz viel über unsere Kundengruppe. Also du hast so ein partielles Informationsverhalten auf Babyprodukte. Nämlich nur dann, wenn du schwanger bist oder wenn du gerade ein Kind bekommen hast und dann kriegst du ganz viel Information in dich rein. Und danach ist es auch wieder weg, ne? Wie du sagst, weil du brauchst es auch nicht. Und wir haben übrigens auch spannend zum Thema Kundinnen und Informationsverhalten. Wir haben vor kurzem eine Studie gemacht. Mehr als 20% der Frauen informieren sich über Babyprodukte vor der Schwangerschaft.
Oh, wow. Mhm. Die gehen also schon echt als Experte, als Supernerd in das Thema rein. Mhm. Und Also darf ich jetzt nochmal ein Stereotyp raushauen? Ist es auch immer noch so, dass dann, also ich hau's jetzt einfach mal raus, dass der Mann dann so mitgenommen in den Babyfachmarkt kommt und so ein bisschen wie das Kind beim Dreck steht und sagt so, ja, okay, okay. Und dann irgendwann, wenn es dann mal rumgeht, was kostet denn die Chaise, dass er dann mal ein bisschen aktiviert wird? Oder bin ich jetzt voll im Klischee?
Du bist voll im Klischee, aber es stimmt leider. Haben wir auch eine Umfrage zu gemacht und es sind, glaube ich, 98% oder 99% aller Entscheidungen bei Babyprodukten werden von der Frau getroffen. Und selbst wenn sie dem Mann suggerieren, er hätte ein Mitspracherecht, ist es nicht wirklich so. Also auch was unsere Verkäuferinnen da aus den Märkten erzählen, das ist herrlich. Also es ist dann mal die Farbe, wo dann gesagt wird, Schatz, guck mal, schwarz oder beige und oder beim Autositz, es sind ja so Hochsicherheitsartikel, ne, da ist es schon manchmal so, dass der Mann derjenige ist, der die gesamten Testberichte liest, das schon, nur die Entscheidung, also die Kaufentscheidung wird von der Frau gefällt.
So, das zum Thema Vereinbarkeit. Also ich sag mal, es klingt wie ein Klischee und ein bisschen wirkt es noch. Also was wirklich bei mir jetzt nochmal so in meinem Kopf aufgegangen ist, wie nah ihr am Demografiewandel, auch am veränderten Konsumverhalten ja dran seid, also ganz, ganz früh. Und ich habe jetzt nochmal eine Beobachtung, weil ich drehe ja gern mal so den Twist hin zu gesellschaftlichen Phänomenen. Hast du vielleicht schon mitbekommen, Anna? Mir fällt auf, du hast das gesagt, Sicherheit ist ein Thema. Ich sag's jetzt mal viel platter, nämlich schon fast ein Kontrollwahn. Also als meine Kinder Babys waren, die sind jetzt inzwischen 17 und 23 oder 22, war jetzt nicht unbedingt so, da hatte man vielleicht mein Babyfon, klar, das schon. Aber ich erlebe ja jetzt eine ganz andere, das ist ja wirklich next level, welche Funktionen von Kindern zu jeder Tages- und Nachtzeit, ich sag's einfach mal, überwacht werden. Ja, also das ist ja wohl jetzt schon Standard, dass man also da so ein Ding, Monitor auf die Matratze und so weiter legt. Wenn wir das jetzt mal so fortspinnen, auch so ein paar Jahre später, dass dann die Handys getrackt werden von den Kindern. Also auf der einen Seite so ein erstarkendes Bedürfnis der Eltern nach Sicherheit, nach Kontrolle, nach Überwachung. Auf der anderen Seite haben wir eben gerade über Autonomie gesprochen. Passt ja irgendwie nicht so richtig zusammen. Was ziehen wir uns denn daran an nachfolgenden Generationen, die gewohnt sind, dass sie jederzeit auf der Sänfte durchs Leben getragen werden? Stichwort Eigenverantwortung, oder übertreibe ich es hier gerade mit meinen Fantasien?
Das war ist natürlich sehr schwarz-weiß, wie du das jetzt gemalt hast.
Ja, ja, ich habe das extra so gemacht. Ja,
ich finde das auch schwierig, da wirklich eine abschließende Bewertung oder sowas drüber abzugeben. Mhm. Ich glaube, es ist halt, die Zeiten ändern sich. Gewisse Phänomene beobachten wir sicherlich. Und die Frage ist dann einfach immer, wie erziehen wir unsere eigenen Kinder? Was ist uns wichtig? Und wie sorgen wir dafür, dass bestimmte Dinge, die uns auch wichtig sind, wie Eigenverantwortung, Autonomie und eine Selbstwirksamkeit, wie wir das eben auch gut hinbekommen. Eine Gesellschaft verändern zu wollen oder eine bestimmte Art und bestimmte Dinge aufhalten zu wollen, die jetzt einfach so sind, wie Social Media oder Tracking oder was auch immer. Ich glaube, das ist dann wieder zu groß, sondern ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, wie wir das bei uns zu Hause hinbekommen.
Mhm. Und total. Also ich meine, um Gottes Willen, ja, wir wollen jetzt nicht gleich die ganze Welt umstülpen. Nur ich gucke so ein bisschen drauf und sage, ach ja, guck mal, spannend. Auf der einen Seite wollen wir ganz viel auch selbst entscheiden, was ich ja zu Teilen sehr, sehr gut finde. Ja, also klar, wer will das nicht? Auf der anderen Seite schon auch ein bisschen die große, gefährliche Welt noch besser kontrollieren wollen. Und das ist, ich habe das jetzt bewusst überzeichnet und finde das interessant, was daraus entsteht. Du hast mir jetzt schon ein Stichwort gegeben, wo ich mal so langsam überschwenken möchte, noch mal ein bisschen mehr zu dir hin, nämlich soziale Medien. Ich hatte es eingangs gesagt, du bist ja selbst auch sehr stark aktiv in sozialen Medien, auf LinkedIn. Inwieweit ist das für dich jetzt wirklich eine strategische Überlegung? Also du als Botschafterin für Baby One? Oder ist das auch vielleicht sowas wie ein kleines, ich sag mal, Experimentierfeld für dich, Dinge zu probieren und auch Themen zu besetzen?
Also am Anfang war das auf jeden Fall ein Experimentierfeld, weil wir überhaupt nicht wussten, wohin das führt oder wofür das gut ist. Jetzt hat es definitiv einen ganz klaren Zweck, nämlich Employer Branding. Und ich würde es auch nicht machen, wenn es diesen Zweck nicht mehr gut erfüllen würde, weil dafür habe ich auch einfach keine Zeit sonst. Also es ist schon es gehört zu meinem Job dazu. Und deswegen mache ich das auch, weil uns das als Baby One insgesamt voranbringt. Also es ist so, dass, um dir eine Zahl zu nennen, ca. 30% der Bewerbung für die Zentrale in Münster kommen über die LinkedIn-Accounts von meinem Bruder und mir. Also das heißt, es hat einen hohen Impact. Wir haben im letzten Jahr fast keine Headhunter-Kosten gehabt. Das heißt, es ist schon wirklich, dass es einen Sinn hat.
Unmittelbaren Effekt. Ja. Ja, auch unmittelbar. Das ist ja Wahnsinn. Das sind echt sehr beeindruckende Zahlen. Und was kannst du das auch so richtig sehen? Gibt es so, ja, das wäre jetzt vielleicht sehr kleinteilig, aber ich versuche es trotzdem mal. Bestimmte Themen, die besonders verfangen bei BewerberInnen? Ist es das berühmte Thema Vereinbarkeit? Ist es vielleicht auch sowas wie Nachhaltigkeit? Hätten wir unter dem Stichwort Kundenbedürfnis übrigens auch nochmal diskutieren können. Was sind so Themen, die besonders verfangen?
Das kann ich hier gar nicht genau sagen. Ich glaube schon, dass es viel auch Familienunternehmen, Vereinbarkeit, und natürlich insgesamt das Thema, was ja über Social Media entsteht, eine bestimmte Nahbarkeit. Also das ist ja, was du damit erzeugen möchtest auch. Also wir möchten mehr von unserem Unternehmen und von uns persönlich zeigen. Und dadurch geben wir ja BewerberInnen auch eine Möglichkeit, also wie zum Beispiel, ich hatte die damals nicht. Ich weiß noch sowas wie Vorstellungsgespräche, du kommst dahin, du weißt nicht, mit wem du sprichst, was das wirklich für ein Unternehmen ist, was das für Leute sind. Suchst dir vielleicht mal so ein paar alte PR-Artikel zusammen. Und das ist heutzutage ja schon wirklich komplett anders. Also ich glaube, es ist das insgesamte Paket einfach, was wir dann an Transparenz bieten, um zu sagen, guck mal, so sieht's bei uns aus. Wenn du das irgendwie gut findest, dann lass uns doch mal drüber sprechen und gucken, ob wir zueinander passen.
Ich hatte hier neulich die Gelegenheit, und ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt, eine junge Frau kennenzulernen, die sich sehr stark mit dem Thema, die ist in einem Konzern beschäftigt und die hat, ich sage jetzt mal so im Stil, im TikTok-Stil kleine Filmchen gemacht, um neue Azubis anzuwerben und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Mittlerweile ist die da auch wirklich richtig breit aufgestellt. Und die sagte was, und das hat mich sehr bewegt, nämlich, dass wir ja gewohnt sind in allen Lebensbereichen, totale Transparenz zu haben. Also wenn ich heute zum Beispiel irgendwie tapezieren will und das nicht kann, was mache ich? Ich gehe auf YouTube und sage tapezieren. Ja, wenn ich sage, ich will jetzt ein Rad wechseln und ich kann es nicht, was mache ich? Ich gehe auf YouTube, ob Hefezopf, ob Zöpfe flechten, ob Hausstreichen, ob was auch immer, eine bestimmte Sprache lernen. Wir finden alles. Was wir vielleicht nicht so finden und gerade jüngere Generationen ist eine transparenten, einen ehrlichen, authentischen, transparenten Blick in die Arbeitswelt. Und das, was du beschreibst, ist ja genau das zu sagen. Die wollen sehen, wie es da aussieht. Die wollen einen echten Eindruck kriegen. Glaubst du, wir sind da erst am Anfang oder sagst du, das ist vielleicht jetzt was, was so die aktuellen Jahre ein bisschen diskutiert wird, aber das wird auch wieder weggehen.
Ich glaube, das wird nicht wieder weggehen. Nur die Frage ist ja auch immer, was ist ehrlich und authentisch und echt? Ne? Weil du ganz ehrlich, du willst, wir reden immer noch von Social Media, du zeigst einen Ausschnitt und du entscheidest ja auch darüber, welchen Ausschnitt du zeigst. Also selbst beim Tapezieren oder Zöpfe flechten zeigst du einen bestimmten Ausschnitt. Und das halte ich auch immer noch für richtig und für gut, weil du brauchst ja auch immer noch deine eigenen Erfahrungen. Du kannst ja nicht vorher auch in einem Unternehmen irgendwie 2 Tage Videomaterial angucken, wie alle Leute in jeder Situation gefilmt werden und dann darüber entscheiden, ob du da rein willst oder nicht. Wir vergessen ja auch oft, du brauchst ja auch ein eigenes Erleben. Und jeder hat eine subjektive Empfindung. Selbst wenn wir Dinge erzählen auf Social Media, das ist ja unsere Wahrnehmung von unserem Unternehmen. Das muss ja nicht eins zu eins, das kann auch nicht eins zu eins die Wahrnehmung sein, die andere Menschen in unserem Unternehmen oder außerhalb unseres Unternehmens darüber haben. Es ist ja, du zeigst ja nie die Wahrheit. Du zeigst ja immer deine eigene Empfindung und deine Wahrheit, die du auch zeigen möchtest.
Ganz wichtig, das hier nochmal zu unterscheiden. Deswegen, ich bin da auch mit dem Begriff authentisch so, sag mal, ambivalent unterwegs, genau aus den Gründen. Und trotzdem geben wir ja etwas preis. Und das ist genau der Punkt, wo ich glaube, glaubst du, das wird noch viel, viel mehr werden? Also werden wir noch viel mehr, nennen wir es mal nicht authentisch, nennen wir es mal persönliche Einblicke in die Arbeitswelt bekommen? Oder glaubst du, das wird jetzt gerade so ein bisschen hochgejazzt und das wird sich auch wieder ein bisschen beruhigen?
Nee, du, ich glaube schon, dass wir da auch noch nicht am Ende, längst noch nicht am Ende angekommen sind. Und dass es auch noch mehr Einblicke geben wird, ne, die sicherlich auch von Vorteil sind und noch mehr Leute die Dinge teilen, weil wir ja auch einfach sehen, dass es funktioniert und dass die Bewerber und Bewerberinnen ja auch danach lechzen, also dass sie auch wirklich den Einblick haben wollen und dass es ihnen einen Mehrwert bringt.
Du bist ja Unternehmerin, ja. Du hast es eben schon oder eingangs schon erzählt, es ist jetzt nicht Usus gewesen bei euch, die Dinge, die im geschäftlichen Umfeld bei deinen Eltern passiert sind, am Küchentisch zu besprechen. Und trotzdem würdest du sagen, dir ist so dieses Unternehmersein, Unternehmerinsein ein Stück weit in die Wiege gelegt. Also hast du so Unternehmerblut in dir? Gibt es sowas überhaupt?
Ich glaube schon, dass es das gibt. Und ich glaube, Unternehmertum hat eben ganz viel mit Verantwortungsübernahme zu tun, mit dem Drang nach Gestaltungsmöglichkeit und Freiheit. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da einen riesigen Vorteil habe, weil ich das von meinen Eltern, wie man so schön sagt, in die Wiege gelegt bekommen habe. Also so bin ich aufgewachsen und für mich war immer klar, dass ich etwas machen möchte, wo ich eigene Dinge gestalten kann, meine Fußspuren hinterlassen kann, aber zusätzlich auch immer bereit dazu bin, Verantwortung nicht nur für mich, sondern eben auch für andere Menschen und andere Dinge zu übernehmen. Und ja.
Und war das etwas, also war für dich schon so dieser Weg ins elterliche Unternehmen einzusteigen, war der schon relativ klar? Oder, weil du warst ja auch, ich habe ein bisschen recherchiert, du warst ja auch viele Jahre im Konzern bei Vodafone und das sah ja jetzt nicht so nach einem direkten Weg zu Baby One aus. Also war das für dich eher so eine Wendung, die es plötzlich sich ergeben hat oder schon im Hintergrund eine relativ gerade Linie, die darauf hinführte?
Nee, also eine gerade Linie in Richtung Familienunternehmen war es auf gar keinen Fall. Wir sind ja, wie gesagt, auch erst die zweite Generation. Es ist ja nicht, dass da ein Riesenunternehmen war, wo immer war, ja klar, irgendjemand aus der Familie führt das weiter. Meine Eltern waren auch zu dem Zeitpunkt noch relativ jung. Da stellte sich auch noch nicht die Frage. Deshalb bin ich auch meinen eigenen Weg gegangen. Hätte ich sowieso gemacht. Viele Erfahrungen gesammelt, eben auch geguckt, wie ich mich wo auch immer irgendwie anders verwirklichen kann. Und mit der Geburt unseres ersten Sohnes habe ich dann eher nochmal überlegt, was will ich denn im Leben und was ist mir wichtig? Und habe reflektiert, dass es nicht der Konzern ist, dass ich was anderes machen möchte. Und dann bin ich auf meine Eltern zugegangen. Und bei meinem Bruder hat es parallel ungefähr ähnlich stattgefunden oder fast genau gleich. Und dann sind wir miteinander ins Gespräch gekommen und dann haben wir gesagt, okay, komm, jetzt machen wir das.
Und also das muss ja, das klingt jetzt so lapidar, aber ich meine, das muss ja auch alles erstmal in den Lebenslauf passen. Wie habt ihr euch da so zusammengerauft? Also habt ihr auch erstmal so gesagt, wie teilen wir uns die Rollen auf? Oder ist das so sukzessive entstanden zwischen deinem Bruder und dir?
Also unsere Vorbereitungszeit, bis wir dann wirklich eingestiegen sind, waren circa 1,5 Jahre. Mhm. Da waren wir dann auch noch in anderen Unternehmen. Ich war Vodafone, mein Bruder hat bei KPMG gearbeitet und wir haben mit einem externen Coach gesprochen, wir haben mit unseren Eltern gesprochen, wir haben ganz genau geguckt, mit welchen Rollen steigen wir ins Unternehmen ein und wie machen wir dann auch sukzessive weiter. Also das war nicht einfach so, das war wirklich strategisch geplant, weil es ist jetzt ja nichts, was du einfach so dann nach 2 Wochen sagst, ach nö, passt nicht mehr. Unser Vater hat schon gesagt, wir können 1 Jahr lang straffrei wieder aufhören. Und hat uns damit sicherlich ein bisschen Last genommen, aber nicht die komplette. Also das ist ja schon ein großer Schritt, wenn du dich dann vor alle Mitarbeitenden stellst und so sagst, hallo, ja, ich bin Anna und wir machen das jetzt zusammen. Das ist schon echt nochmal was anderes. Also dieser Schritt sollte eigentlich nicht in die Hose gehen.
Also auch wieder ein Schritt ins Wagnis. Mhm. Das gehört, glaube ich, zum Unternehmertum unabdingbar dazu.
Ja.
Ihr seid ein Familienunternehmen. Verwendet ihr auch das Wort oder sprecht ihr auch im Sinne von, wir sind hier alle eine Familie? Ist das etwas, was ihr so bezeichnen würdet?
Wir sind ein Familienunternehmen, aber wir sind keine Familie. Definitiv nicht. Und das halte ich auch nicht für richtig. Weil wir sind immer noch in einem Arbeitskontext. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Also wir machen das ja. Wir sind Unternehmer. Wir machen das, weil wir eine Verantwortung haben für das Geschäft und für die jetzt im System fast 1400 Arbeitsplätze. Und wir sind eine Familie, die das Unternehmen führt.
Ich finde das so gut, dass du das nochmal auf den Punkt bringst, weil das wird ja schon gern auch mal so ein Stück weit kolportiert. Wir sind ja eine Familie und es ist klar, welche Bilder damit erzeugt werden sollen. Ich finde es auch gefährlich, ja? Ja, weil Familie ist bedingungslos und das sind wir nun mal nicht, ja. Und trotzdem glaubst du, dass die Perspektive, dass ihr ein familiengeführtes Unternehmen seid, dass das einen Unterschied macht? Stichwort Employer Branding. Also ist das auch was, was eure BewerberInnen sagen? Was vermuten die dahinter vielleicht auch? Stichwort Kultur, was es auch an Atmosphäre macht?
Also wir sind sehr stolz darauf, dass wir ein Familienunternehmen sind. Und jetzt haben mein Bruder und ich ja auch wirklich andere Unternehmen kennengelernt. Und es ist schon was anderes. Unsere Entscheidungen sind viel langfristiger und nachhaltiger ausgelegt, als das oft in einem Konzern der Fall ist. Wir stehen da wirklich als Familie hinter. Also es ist nicht nur ein Job, also es ist kein Beruf, sondern es ist eine Berufung und für uns. Und ich glaube, dass du auch in einem Familienunternehmen um einiges mehr an Herzblut da reinlegst, weil es ja auch einfach das Lebenswerk unserer Eltern ist, was wir fortführen dürfen. Das ist schon ein Unterschied und ich glaube auch, dass man das in der Kultur merkt und spürt, dass es was anderes ist. Es ist einfach schon auch persönlich. Das birgt auch immer eine Gefahr, ne? Das definitiv, das will ich nicht kleinreden, aber das ist schon, finde ich, etwas ganz, ganz Besonderes bei Familienunternehmen. Und deshalb mag ich Familienunternehmen und auch FamilienunternehmerInnen so sehr, weil das einfach was ganz Besonderes ist. Und auf eine Kultur bezogen, natürlich ist es auch so, also eine Kultur ist ja immer die Gemeinschaft der Leute, die das prägt, ist so ein bisschen, vor kurzem hat das eine Mitarbeiterin von uns gesagt, fand ich ganz großartig, ist eine Kultur, ist das Gedächtnis der Organisation. Bei so einem Familienunternehmen ist da ganz schön viel Gedächtnis bei. Ne?
ganz schön viel Fotoalbum.
Ganz schön viel Fotoalbum, ja. Und das hast du immer dabei. Und das ist ja auch richtig cool. Das ist manchmal auch schwierig, weil vielleicht auch Veränderungen schwieriger durchzusetzen sind. Aber es ist auch was ganz Tolles und es ist auch ein Geschenk.
Auf jeden Fall. Wir haben ja beide, das dürfen wir hier auch, glaube ich, mal offenlegen, Verbindung zum ISB in Wiesloch und du hast da eine Ausbildung genossen, ich auch. Und ich habe ja eine Definition für Kultur mir dort mitgenommen, entliehen sozusagen. Kultur ist die Musik, die keiner hört, zu der aber alle tanzen. Und ich finde, das bringt das sehr schön auf den Punkt.
Ja.
Und ich glaube, und ich habe auch mal so einen Begriff da gefunden, nämlich es ist ja schon ein bisschen ein dynastischer Gedanke. Es macht einen Unterschied, ob ich in Legislaturperioden denke, um jetzt mal eher im Konzernlogik zu bleiben, oder ob ich wirklich in Dynastien ist jetzt natürlich, ja, du weißt schon, aristokratisch ausgedrückt, aber ob ich wirklich in Generationen denke, auch in einer Langfristigkeit. Ist es, also ich frage dich mal so ganz persönlich, ist es für dich jetzt auch ein schönes Bild zu denken, oh, meine Kinder übernehmen mal das Unternehmen weiter? Wäre das was, was dich erfreuen würde? Also ohne da jetzt diesen Affen der Verantwortung auf die Schulter zu legen, aber rein so vom Bild her.
Also daran denke ich definitiv doch nicht. Das ist zu weit weg. Ich glaube, das ist auch, das ist jetzt auch einfach nicht die Zeit, so weit in die Zukunft vorauszuplanen. Und die sind auch noch echt klein.
Also, ja, die dürfen noch mit der Kinderpost spielen, wenn das Kinder heute noch machen. Ja. Du hast ja jetzt nochmal zum Ende, würde ich dich da gerne nochmal kurz zu befragen. Ihr habt ja nochmal richtig Unternehmertum auf einem anderen Ebene ausprobiert. Oder was heißt ausprobiert, auch gestartet. Ihr habt euer eigenes kleines Startup gegründet, eine eigene kleine Brand, nämlich Elsa und Emil. Magst du uns da vielleicht mal ganz kurz nochmal mit reinnehmen in diese Bubble sozusagen?
Gerne. Also als Baby One sind wir ganz klassisch ein Händler und verkaufen die Produkte von anderen Herstellern. Wir haben jetzt aber auch durch unseren super nahen Kontakt zu den KundInnen seit 35 Jahren führen wir Gespräche auf den Flächen, was die KundInnen wirklich bewegt, was sie brauchen, was sie wollen. Und an irgendeinem Punkt haben Jan und ich gedacht, wir müssen auch eigene Produkte bauen. Das ist irgendwie, da haben wir erstens so Bock drauf und zweitens glauben wir auch, dass wir das richtig, richtig gut können, weil wir einfach verstehen, was die Eltern bewegt und was sie brauchen. Und deshalb haben wir vor einigen Jahren angefangen, mit diesem Thema weiter voranzugehen und haben jetzt vor genau einem Jahr Elsa und Emil gestartet. Einen Kinderwagen haben wir als erstes auf den Markt gebracht unter dieser Brand. Und super cool. Also ich glaube, dieses ganze Thema Gründertum und von null auf ein Thema anfangen, eine eigene Gesellschaft zu gründen, ein eigenes Team einzustellen, das ist schon nochmal, also das bereitet uns große Freude, auch heute noch, weil es nochmal ein anderer Aspekt von Unternehmertum ist. Natürlich ist es eine, ich sag mal, eher abgesicherte Gründung, weil wir ein Produkt auf den Markt bringen, was wir auch über Baby One vertreiben und wo wir auch eine bestimmte Sicherheit und Expertise schon drin haben. Also wir gründen ja nicht komplett auf der grünen Wiese etwas ganz, ganz Neues, aber können da einfach nochmal bestimmte Parts von unserem Unternehmerherz ausleben, was vorher nicht so möglich war. Und das beides in Kombination, das ist einfach richtig, richtig cool.
Damit hast du schon eine Frage beantwortet, die ich mir mal so zurechtgelegt habe, nämlich ist es eher ein Experimentierfeld für dich gewesen oder für euch, also um euer, wie du es eben ja auch sehr schön hier geschrieben hast, euren Gestaltungsdrang auch mal wirklich auszuleben, oder ist es eher eine marktgeleitete strategische Entscheidung, nach dem, was du sagst, würde ich sagen, eine Mischung aus beiden.
Ja.
Welches Bedürfnis adressiert ihr? Also ich will dich jetzt nicht in die Verlegenheit bringen, eine werbliche Show zu bringen, aber was habt ihr so beobachtet, wo ihr sagt, da ist noch so eine kleine Lücke im Produktportfolio. Da können wir, glaube ich, nochmal ganz gut drauf antworten.
Design und Funktionalität. Na, also das erste Entscheidungskriterium, wenn du dich heutzutage für ein Produkt welcher Art entscheidest, was ist das? Design. Du guckst, sieht es gut aus, passt es zu meinen Designansprüchen, und das zweite ist die Funktionalität, und das ist bei einem Kinderwagen ein Potpourri aus Funktionen, die der erfüllen muss. Und da haben wir wirklich was zusammengebaut, wo wir so das Beste aus allen Welten zusammengemixt haben, gemeinsam entwickelt mit Verkäuferinnen und Verkäufern aus den Baby One Fachmärkten. Und da haben wir schon wirklich was richtig, richtig Gutes auf die Beine gestellt, komplett abgeleitet von den Kundenbedürfnissen.
Mhm. Und warum habt ihr es als Startup gegründet? Ihr hättet ja auch sagen können, wir machen jetzt einfach nur Projekt Elsa und Emil und stellen entsprechend Menschen ab oder stellen ein dafür. Und also man hätte es ja auch als ein kleines Vertical so etablieren können, aber ihr habt ja den Weg gewählt, das auch wirklich als ein eigenes Startup. Was waren da so eure Beweggründe?
Weil du, um etwas komplett Neues in den Markt zu bringen, brauchst du eine gewisse Radikalität. Und ob in einem Familienunternehmen oder in einem Konzern, in etablierten Strukturen, ist Radikalität sehr begrenzt möglich.
Schwierig.
Sehr begrenzt. In sich. Genau. Und wenn du ein Speedboat auf die Straße bringst, dann geht das meist nicht von innen.
Und ihr seid jetzt ein Jahr dabei. Bist du da sehr aktiv noch unterwegs bei Elsa und Emil? Oder ist es jetzt so eine Phase, wo du sagst, ich versuche mich da auch so ein Stück weit zurückzuziehen, und Stichwort Eigenverantwortung, auch wieder ein bisschen dezentral die Entscheidungen hin zu verlagern. Wo steht ihr da?
Ich bin gerade sehr aktiv dabei. Mein Bruder und ich suchen aber gerade einen Geschäftsführer für die Marke, weil das auch langsam mit der Zeitkapazität wirklich, wirklich, wirklich schwierig wird. Und wir auch glauben, dass jemand mit einfach noch mal mehr Expertise als wir haben, also jemand, der besser ist als wir, das Startup auch noch mal aufs nächste Level heben kann. Und dafür suchen wir jemanden.
Was muss jemand mitbringen? Du hattest es eben schon mal so ein bisschen umrissen. Was muss jemand mitbringen, jetzt nicht nur für den Job, generell jemand, der sagt, ich will den Schritt wagen ins Unternehmertum. Was würdest du sagen, sind wirklich so, auch gerade heute, besonders wichtige persönliche Fähigkeiten, Voraussetzungen oder auch Einstellungen?
Mutig, leidenschaftlich, mit einer Prise Naivität und nicht dem Anspruch, dass du für das, was du tust, ständig Applaus bekommst oder gemocht wirst.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und da bitte nochmal genau hinhören. könnte manchmal eine kleine Durststrecke vor euch liegen, wenn ihr das vorhabt. Zum Ende, was sind so Wirkfelder, in denen du künftig dich verstärkt aufhalten wirst? Das kannst du ruhig ein bisschen abstrakter packen. Du als Unternehmerin, ich habe gesehen, du bist auch Beirätin. Ist das was, was du noch stärker leben willst? Oder willst du wieder stärker richtig Richtung Baby One? Und jetzt, du hast es ja schon hier adressiert, Elsa, Emil, mit einem kleinen blutenden Herzen, aber doch treu in Hände zu geben. Was sind so Felder, auf denen du dich gerne künftig verstärkt bewegen möchtest?
Also Fokus Nummer eins ist definitiv Baby One. Also da ist auch, Jan und ich sind da operativ eingebunden und das wird definitiv auch so bleiben. Also das ist der größte Part von dem, was ich auch in Zukunft machen werde. Und dann finde ich es immer wichtig, wir haben ganz, ganz am Anfang des Podcasts über Netzwerke gesprochen und auch das wirklich, also persönliche Weiterentwicklung, Netzwerke, über den eigenen Tellerrand hinaus gucken, den Markt anschauen. Das ist etwas, was ich für unabdingbar halte, auch, also gerade um meine Rolle bei Baby One wirklich ausleben zu können. Und deshalb werde ich das auch definitiv weiter tun, ob in Beiratstätigkeiten oder in anderen Netzwerken oder wie auch immer, um so das berufliche Bild abzurunden, sind es sicherlich die unterschiedlichsten Weiterbildungen etc., um eben auch überhaupt den Job gut ausfüllen zu können und auch die Themen, die jetzt in unserer Welt anstehen, weiter verstehen und begreifen zu können.
Ich will es jetzt nicht ganz groß machen, aber gibt es auch sowas wie eine Schippe politisches Denken im Unternehmertum oder anders gefragt, gibt es überhaupt sowas wie den komplett unpolitischen Unternehmer?
Ich glaube, den komplett unpolitischen Unternehmer kann es fast nicht geben, wenn du merkst, was Bürokratieaufwendungen und all die Themen angeht, die einfach uns auch als Unternehmer lähmen können und auch eine Organisation lähmen können. Ja, aber irgendwie wirklich politisches Engagement ist, glaube ich, auch nochmal ein anderes Ding.
Das ist genau. Wir neigen ja dazu, das dann immer so gleich parteipolitisch zu sehen, aber ich sehe es genau wie du. Mir kommt gerade so ein Begriff hoch. Also das, was du so beschreibst, das Bild, was du hast, das ist ja eher, geht ja so in Richtung von einem holistischen Unternehmertum. Ja. Ja, also holistisch auf das Thema Unternehmertum zu schauen. Und dazu gehören halt gesellschaftliche Phänomene genauso dazu, wie jetzt rein strategische, unternehmensoperativ basierte Entscheidungen zu treffen. Bleiben wir zum Ende dabei und dann haben wir es auch, glaube ich, ganz gut abgerundet. Ich spiele ja gern mit neu und mit gut. Ich nehme das Wort mal, ich hoffe, es spricht mit dir, dieses holistische Unternehmertum. Was wäre gut daran, wenn wir das stärker sehen würden? Oder wenn wir das so in den Fokus rücken, ein ganzheitliches Verständnis von Unternehmertum? Da bitte ich dich um eine kurze Antwort.
Erst einmal fände ich es wunderschön, wenn jeder gerade in Deutschland verstehen würde, dass Unternehmertum einfach großartig ist. Unternehmertum ist sehr sozial und ist und bringt uns alle auch als Staat voran. Und ein Unternehmer, eine Unternehmerin sollte immer den Anspruch haben, gesamtheitlich auf die Dinge zu schauen.
Was ist das Neue daran? wenn wir das auch nochmal so akzentuieren, dieses Ganzheitliche.
Naja, neu daran ist vielleicht, dass der Unternehmer nicht immer der Mörder ist. Beim Tatort.
Ein Bombenschlusswort, liebe Anna. Ich glaube, wir haben also wirklich eine sehr schöne Reise gemeinsam gemacht durch das Land des holistischen Unternehmertums. Und es hat mir zumindest sehr viel Freude gemacht. Wir haben auch alle eine Menge gelernt, ja, zum Beispiel auch Stichwort Franchise. Und auch mal mit dir einzutauchen in gesellschaftliche Phänomene, aber durchaus auch in die Aspekte von Unternehmenskultur. Ich danke dir ganz herzlich, dass du deine knapp bemessene Zeit hier so großzügig mit uns geteilt hast und für deine klugen Gedanken. Vielen Dank, liebe Anna.
Julia, ganz, ganz vielen Dank. Hat mir viel Freude bereitet.
Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen live mitzuerleben, dann schaltet ein, hinterlasst ein Abonnement. Ihr findet den Podcast überall dort, wo man üblicherweise Podcasts findet. Das heißt bei Apple, bei Spotify, seit kürzerer Zeit auch bei YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet. Und freue mich auch über Nachrichten auf allen möglichen Kanälen von euch. Und bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.